Das Lied hat es gerade eben angedeutet, um was es gehen soll in der Predigt. Gute Überleitung, es geht um die Gemeinde. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin noch nicht gleich bei der Gemeinde. Also wir sind schon irgendwo, haben schon diese Erwartung, es geht um Gemeinde. Ich möchte ein bisschen ausholen. Es ist schon ziemlich lange her, ein gutes Vierteljahrhundert, da war ich auf einer Evangelistenkonferenz. Aber nur als kleines Licht, nicht als Evangelist, sondern ich hatte im ERF gehört, dass noch Stewards gesucht werden, die Deutsch können. Und da habe ich mich beworben und bin genommen worden, habe auch einen schicken himmelblauen Anzug gekriegt mit schön wattierten Schultern und so. Es war eine Evangelistenkonferenz in Amsterdam im Jahr 1983. Ich konnte viele gute Sachen machen da, habe Leuten geholfen, mit Rat und Tat ihnen zur Seite gestanden. Aber ich war nicht immer nur am Arbeiten, so wie das im Lied auch schon anklingt, keiner, der immer nur schuftet. Ich durfte auch an manchen Abendveranstaltungen teilnehmen, einfach so als Zuhörer. Und ich habe es genossen, diese Weite, die da war, Evangelisten aus aller Welt, aus Nigeria und Brasilien und Südkorea. Das war schon eine tolle Sache. Da saß ich nun eines Abends auf der Empore. Es war dunkel, das Programm hatte schon angefangen vorne. Und da merkte ich, wie ein älterer Herr hinten an mich rantrat. Er sprach mich, oder ich merkte, er suchte einen Platz, war aber kein Platz mehr frei. Und weil ich damals schon eigentlich ganz freundlich war, habe ich so gedacht, du bietest ihm deinen Platz an. Habe ich auch gemacht und habe das so auf Englisch irgendwie gemanagt. Und er sagte dann, thank you. Und wie er das so sagte, war mir völlig klar, das muss ein Deutscher sein. Ich habe ihn gefragt, ob er Deutscher ist. Ja, war er auch. Wir kamen dann so am Rande ins Gespräch. Er war ein Evangelist aus der DDR, ein Pfingstler. Und dass ich Christ war, war ihm ja völlig klar. Aber dann fragte er mich im Gespräch, bist du schon mit dem Heiligen Geist getauft? Und da war ich ziemlich ratlos und unsicher, dass ich den Heiligen Geist hatte. Das war mir schon klar, das konnte ich ja bezeugen, dass ich also 6 Jahre zuvor Jesus als meinen Herrn angenommen hatte. Und dass es mir auch wie Schuppen von den Augen fiel, dass da eine ganz neue Wirklichkeit war. Aber Taufe mit dem Heiligen Geist, dieser Begriff, der war mir völlig fremd. Davon hatte ich nichts gehört. Ich wusste nicht, wovon er redete. Diesem ehrwürdigen alten Mann war das aber ein ganz wichtiges Thema und er redete sehr ernsthaft mit mir und es kamen ihm fast die Tränen, als er mich beschwor, dass ich mich doch mit dem Heiligen Geist taufen lassen sollte. Ich weiß nicht mehr, ob wir so richtig gut auseinandergekommen sind. Keine Ahnung. Aber ich habe mir überlegt, ist es uns allen wohl mal so gegangen, dass man uns gefragt hat, bist du mit dem Heiligen Geist getauft? Es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, was das ist. So unterschiedlich, wie das Reich Gottes ist. Der Predigttext, den ich euch gleich vorstellen möchte, zeigen möchte, ist wohl die einzige Stelle in der Bibel, wo erklärt wird, was das für eine Taufe ist und wann sie geschieht. Ich habe vor einigen Sonntagen schon mal so ganz kurz das Thema Taufe angerissen. Es war aber nur so ganz kurz. Ich möchte es ein bisschen vertiefen heute. Eine ganz wichtige Stelle. Paulus hat in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth über die Gaben des Geistes geschrieben. Und er hat darüber geschrieben, wozu sie eigentlich da sind. Die sind nämlich nicht dazu da, dass man sich einfach so an ihnen freut und stolz ist, dass man sie hat, sondern sie sind dazu da, um die Gemeinde aufzubauen. Und dann möchte er klar machen, welche Beziehung die einzelnen Mitglieder mit ihren Gaben zu ihrer Gemeinde haben. Wie sieht diese Beziehung aus? Und jetzt lese ich mal aus 1. Korinther Kapitel 12 vor, zunächst mal die Verse 12 und 13. Im Großen und Ganzen folgt die Übersetzung der Guten Nachricht. An einigen Stellen habe ich es dem Original, dem Urtext angepasst. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist auch Christus. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Sklaven wie Freie, sind durch den Geist in den einen Leib getauft worden und haben alle von einem Geist getrunken. Hier ist von der Taufe durch den Heiligen Geist die Rede in einer seltenen Klarheit. So funktioniert Gemeinde. Ich muss jetzt ein bisschen blättern, weil ich da was verwechselt habe. Okay, ich versuche mal klar weiterzukommen. So funktioniert Gemeinde. Gemeinde kommt nicht dadurch zustande, dass sich Gleichgesinnte finden und sagen, oh, wir wollen mal eine Gemeinde machen. Und dann machen sie eine Ordnung und sie wählen einen Pastor und einen Gemeindeleiter und dann geht das los. Gemeinde ist kein Menschenwerk. Gemeinde ist eine Erfindung Gottes. Wenn die Gemeinde Menschenwerk wäre, dann würde sie ganz anders funktionieren, als wir das hier in dem Predigtext gehört haben. Gott ist der Erfinder der Gemeinde. Und er erfindet seine Gemeinde nicht nach völlig neuen Prinzipien, die noch nie da gewesen sind, sondern nach uralten Prinzipien. Er macht Anleihen an die Schöpfung. Da war doch schon mal so etwas. Der Mensch, Krone der Schöpfung, das Werk Gottes am sechsten Tage, der Mensch mit seinem Körper ist das perfekte Bild für den Körper Christi. Und das ist mehr als ein Bild. So ist auch Christus. Es ist eine Wirklichkeit, die Paulus hier anspricht. Das ist die Gemeinde. Das ist nicht irgendwie ein nettes Bild, das ihm so eingefallen ist, sondern das ist tatsächlich so. Die Gemeinde ist tatsächlich der Körper Christi. Er ist der Körper, durch den er heute wirkt, so wie er damals, als er auf der Erde gelebt hat, eben auch einen Körper hatte, durch den er gewirkt hat. Er hat mit seinen Händen hat er Menschen gesegnet oder sie geheilt. Mit den Füßen ist er von Ort zu Ort gegangen. Mit dem Mund hat er ein erlösendes Wort, ein vergebendes Wort gesprochen. Heute hat er auch einen Leib. Nicht mehr ein Leib, dass man ihn sehen kann, so ein Mensch, sondern eben die Gemeinde. Das ist sein Leib. Jesus, und das erfahren wir hier, steht nicht neben der Gemeinde, der sich ihr gelegentlich mal zuwendet, sondern er ist in ihr und sie ist in ihm. Die beiden sind so fest miteinander verwurzelt. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie intensiv das ist. Der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist auch Christus. Das heißt, Gemeinde plus Jesus, das ist der Leib, das ist der Körper Jesu. Unser Körper, das können wir sehr leicht feststellen, wenn wir vor einem Spiegel stehen, besteht im Großen und Ganzen aus zwei Teilen. Im Kopf und im Torso. Wenn da kein Unterschied mehr festzustellen ist, haben wir ein Problem. Da müssen wir was tun. Aber so ist es in der Regel. Unser Körper besteht aus Torso und Kopf. Und der Kopf steuert den Körper, alle anderen Teile. Der Torso verbindet alle anderen Teile. Und so lebt die Gemeinde. Und was ich ganz bemerkenswert hier finde, ist, dass wir nicht nur eine relativ intensive Beziehung zu Jesus haben, die immer dann in Erscheinung tritt, wenn wir Jesus ansprechen, kann sein im Gebet oder an ihn denken, sondern eine immerwährende, totale Gemeinschaft. Ob wir gerade an Jesus denken ob wir gerade mit ihm reden, ob wir ihn hören oder nicht. Wir sind ein Teil von Christus. Wir sind der Instrumentenkasten, durch den Christus in der Welt heute wirkt. Wir sind, ich habe nach Bildern gesucht, seine Prothese. Nein, das habe ich wieder verworfen. Eine Prothese ist ein Notbehelf. Prothesen sind nicht gut. Prothesen sind immer Plan B. Die Gemeinde ist Gottes Plan A. Und dieses Prinzip ist absolut grundlegend dafür, dass wir richtig verstehen, was Gemeinde ist. Das ist so grundlegend. Das ist Nummer eins. Sie ist ein Körper mit ganz vielen Teilen, mit Gruppen von Teilen, großen Gruppen, kleinen Gruppen. Unterschiedliche Kirchen gehören dazu, auf der ganzen Welt. Ortsgemeinden gehören dazu, Hauskreise, Arbeitsgruppen, Missionsgesellschaften, alles Mögliche. Aber für sich gesehen sind all die Menschen, die sich da zusammenfinden, in den unterschiedlichen Gruppierungen oder auch allein, sind sie nur ein Torso. Die Teile haben nämlich nur das zu tun, was der Kopf will. Sie sind nicht unabhängig, sondern sie sind ganz abhängig vom Kopf. Ganz abhängig vom Kopf. Alle anderen Vereine in der Welt, guck sie dir an. Sie sind alles Summe ihrer einzelnen Mitglieder. Denk an irgendeinen Verein, der dir einfällt, hier in der Stadt Hemsbach. An irgendeine Gemeinschaft, ein Volk, ein Staat, eine Partei, egal. Sie sind immer die Summe ihrer menschlichen Teile. Die Gemeinde nicht. Das macht sie einzigartig. Also grundlegend für das Verständnis von Gemeinde. Fest verbunden mit Jesus. Er ist das Haupt. Nächster Gedanke. Wie wird man ein Teil von diesem Körper? Jedenfalls nicht durch Geburt. Das ist schon mal ganz klar. Einige gehören dazu, andere nicht. Ein ganz altes Wort für Gemeinde, jetzt sage ich mal ein griechisches Wort, Ekklesia. Ekklesia, das sind die Herausgerufenen. Wenn von der Gemeinde die Rede ist, in der Bibel steht im Griechischen Ekklesia, die Herausgerufenen. Das bedeutet doch, das sind Leute, mit denen etwas geschehen ist. Die sind gerufen worden und haben sich rufen lassen. Das setzt aber voraus, dass es auch andere gibt, die entweder nicht gerufen worden sind oder die sich nicht haben rufen lassen. Einige gehören dazu, andere gehören nicht dazu. Wie kommt man in diesen Körper hinein? Antwort im Text, Vers 13, denn wir alle sind durch den Geist in den einen Leib getauft worden. Also durch die Taufe mit dem Heiligen Geist sind wir ein Teil der Gemeinde geworden. Wer nicht mit dem Heiligen Geist getauft ist, ist kein Teil der Gemeinde. Diese Taufe mit dem Heiligen Geist ist von Johannes dem Täufer ganz am Anfang der Wirksamkeit Jesu noch vorher vorausgesagt worden. Lukas 3, Vers 16. Ich lese mal aus der Luther-Übersetzung. Ich lese mal von 15 mit. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das Bemerkenswerte an Jesus ist, dass er mit Geist tauft und mit Feuer. Über die Taufen mit Feuer werde ich heute nicht reden, aber über die Taufen mit Geist. Das ist das Bemerkenswerte an Jesus im Unterschied zu Johannes dem Täufer. Die Taufe mit dem Geist. Und durch diese Taufe mit dem Geist werden Kinder Gottes in den Leib, die Gemeinde eingegliedert. Das erfüllt sich an jedem, der an Jesus glaubt. Von Anfang an bis heute und bis Jesus wiederkommt. Der Geist Gottes implantiert Menschen in den Leib Christi hinein. Das heißt, jeder Christ ist mit dem Heiligen Geist getauft. Ich weiß, dass es Christen gibt, die das anders sehen. Es wird euch wahrscheinlich auch begegnen. Ich kann es nur so sagen, wie ich es in der Bibel lese. Wer danach gefragt wird, ob er denn getauft ist, wer Jesus als seinen Herrn bekennt, der kann das nur von ganzem Herzen und freudig bejahen. Ohne Geistestaufe kann man kein Christ sein. Es muss keine spektakulären Begleiterscheinungen gegeben haben. Es muss noch nicht mal ein Schauer über den Rücken gelaufen sein, als das passiert ist. Es ist auch ganz egal, wo wir herkommen. Wir erleben alle denselben Geist. Alle kommt in diesen Versen zweimal vor. Wir sind alle getauft und wir haben alle, ganz zum Schluss steht es, vom Geist getrunken. Das heißt, er lebt in uns. Unser Körper nimmt Wasser auf, wenn wir es trinken. Und dann wird das Wasser tatsächlich vom Körper aufgenommen. Es geht über in den Stoffwechsel. So nehmen wir den Geist Gottes auf. Alle Gläubigen sind A, getauft durch und B, erfüllt mit dem Geist. Der Heilige Geist kommt zu uns, kommt in uns hinein, erfüllt uns als ein Ermutiger, als ein Tröster, als ein Lehrer, als ein Lotse, der uns in alle Wahrheit führt. Jesus sagte über ihn, er wird von dem Meinen nehmen und es euch offenbaren. Das heißt, er macht uns, den Gläubigen, Jesus echt. So können wir Christen bleiben. Anders können wir keine Christen bleiben. Wenn Jesus nicht wirklich jeden Tag mit uns leben würde, unabhängig von unseren Aktivitäten, was wir so alles machen, könnten wir keine Christen bleiben. Standpunkte machen keine Christen. Dass Jesus im Geist gegenwärtig ist, macht es. Und dazu ist der Heilige Geist gekommen. Jesus bringt es auf eine ganz, ganz kurze Formel. Er sagt, ihr in mir und ich in euch. Der Heilige Geist, er nimmt uns und birgt uns in Christus, ihr in mir, sagt er. Und er verbindet dann unser Leben mit seinem. Die Taufe mit Wasser macht das sehr schön deutlich. Besser kann es gar nicht sein. Wir sterben mit Christus, wir werden mit ihm begraben, wir werden auferstehen mit ihm. Von ihm kommt unsere Stärke und wir sind ein Teil von ihm. Ihr in mir, ich in euch, das ist das Geheimnis der Gemeinde. Dass man, ja, ich sage deswegen Geheimnis, weil man das auf den ersten Blick nicht sieht. Auf den ersten Blick könnte man meinen, Gemeinde ist halt irgendeiner von den vielen Vereinen und Gruppierungen, die es so gibt in der Welt. Aber dahinter steckt ein Geheimnis. Christus in euch. Die Gemeinde ist nicht einfach eine Gruppe von Leuten, die so eine religiöse Antenne haben. Von religiösen Leuten, die kommen zusammen und dann bedienen sie sich gegenseitig, weil sie so religiöse Bedürfnisse haben. Es sind Leute, die eine gemeinsame Identität haben, weil sie ein Haupt haben, ein gemeinsames Haupt, eine neue Identität. Was bedeutet das? Können wir uns klar machen? Wenn wir uns vorstellen, dass nicht immer alles klar geht, wenn ein Mensch geboren wird. Es kann manchmal Missbildungen geben. Es gibt Leute, die kommen mit 6 Fingern auf die Welt zum Beispiel. Haben diese Menschen mit den 6 Fingern dadurch 2 Identitäten? Nein, sie sind unteilbar ein Mensch, ganz deutlich. Wäre auch denkbar, dass ein Mensch mit 3 Beinen auf die Welt kommt. Oder 2 Herzen oder 3 Lungenflügeln, wäre alles denkbar. Hat er dadurch mehrere Identitäten? Nein. Eine Identität. Aber wenn ein Mensch mit zwei Köpfen auf die Welt kommt, dann handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern dann handelt es sich schon um siamesische Zwillinge. Und dann haben diese Zwillinge zwei voneinander unterschiedene Identitäten, sind absolut selbstständig. Also, wir sind nicht ein vielköpfiges Etwas, sondern wir haben ein Haupt und darum eine Identität in Christus. Wir leben auf Christus hin. Wir können das jetzt ausspielen, wir können eigentlich darüber meditieren, was das eigentlich bedeutet, dass wir eine Identität haben, auf eine Rechnung getauft sind, auf eine Person. Weiterer Gedanke, es könnte so schön sein, wenn sich die Gemeinde immer so verhalten würde, wie wir das im Lied gerade eben gesungen haben. Habt ihr das nicht auch gedacht? Oh, wäre das schön, wenn das immer so wäre. Aber leider gibt es immer wieder auch Probleme. Jeder bringt seine Geschichte mit, seine Gewohnheiten, seine Art zu denken, seine Erfahrungen, die er mit Menschen gemacht hat und auch mit Gruppen, zu denen er mal gehört hat. Und er überträgt automatisch sein Verständnis von Menschengruppen auf die Gemeinde. Und das wird der Gemeinde nicht gerecht. Und ich möchte euch erzählen, dass es eine problematische Einstellung gibt, die wir bekämpfen müssen. In uns selber, wenn wir die entdecken. Ich habe zwei problematische Einstellungen gefunden, aber für zwei reicht die Predigt nicht. Deswegen nur eine heute. Fortsetzung folgt, ganz bestimmt. Nämlich die problematische Einstellung, ich habe so das Gefühl, ich bin bedeutungslos. Fühlt ihr euch so? Fühlt ihr euch bedeutungslos in der Gemeinde? Habt ihr schon mal gesagt, laut oder leise für euch, Gemeinde ist ja okay, aber ich komme hier nicht vor. Ich kann nichts beitragen. Andere sind viel begabter. Da wird viel mehr abgefragt von ihren Gaben. Von meinen Gaben wird nichts abgefragt. Genau darauf geht Paulus ja ein. Da sehen wir mal die Verse 14 bis 16. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Jetzt müssen wir alles laut rufen. Nein, auf keinen Fall. Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Nein. Auf keinen Fall. Super, gut. Ja, klasse. Nehmen wir mal an, der Fuß sagt. Der Fuß sagt mir, also was eine Hand kann, das kann ich nicht. Die Hand ist so biegsam. Die wird immer gebraucht zum Schreiben. Sogar beim Predigen brauche ich meine Hand. Ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte, wenn ich keine Hand hätte beim Predigen. Klavier spielen, wenn es einem gegeben ist. Alles Mögliche. Und der Fuß? Oh. Meine Zehen sind nicht so geschickt wie die Finger. Und die Hand, die guckt jeder an. Aber mich nicht. Keiner guckt mich an. Ich gehöre nicht zum Körper. Ich gehöre nicht dazu. Sogar wenn der Fuß so dummes Zeug von sich geben würde, würde er doch dazukommen, gehören. Hat übrigens mal jemand einem Prediger gesagt, weißt du, welchen Körperteil du am nötigsten brauchst? Der Prediger hat nachgedacht, gedacht, vielleicht meine Zunge? Nein. Mein Kehlkopf? Nein. Die Lunge vielleicht? Nein. Soll ich sagen? Ja, was denn? Dein großer Zeh. Warum dein großer Zeh? Mein großer Zeh. Ja, der große Zeh, der sorgt dafür, dass du nicht vorne umkippst. Wenn du könntest nicht 30 Minuten am Stück stehen, ohne dass du umkippst, wenn du nicht einen großen Zeh hättest. Da kann man mal sehen. Selbst ein Fuß wird beim Predigen gebraucht. Wenn wir uns sagen, weil ich nicht predigen kann oder weil ich nicht moderieren kann, kann ich eigentlich nichts und gehöre deswegen auch nicht zum Körper, dann ist es zwar dummes Zeug und ich habe es auch von mir gegeben und Leute haben es auch gehört, aber es ändert nichts daran, dass ich ein Teil des Leibes bin. Warum denken wir eigentlich sowas? Weil wir eine falsche Vorstellung von dem haben, was Jesus durch sein Leib so alles tut. Haben wir uns das schon mal überlegt? Wenn die Gemeinde der Leib Christi ist, wenn das sein Körper ist, auf den ist er angewiesen. Wir sind auf unseren Körper angewiesen. Wenn mein Körper nicht mitmacht, dann nützt mir irgendein anderer Körper gar nichts. Ich brauche diesen Körper für alles, was ich tue. Für alle meine Lebensregungen. Wir haben falsche Vorstellungen von dem, was Jesus durch seinen Leib so alles tut. Was soll sie schon tun, die Gemeinde? Die kommen zusammen und veranstalten einen Gottesdienst, zu dem halt bestimmte Dienste nötig sind. Ganz lange Latte, was man alles machen kann. Gibt sicher auch viele, die hier sich heute eingebracht haben. Aber die meisten von uns sitzen einfach nur da. Und was tun sie? Ich weiß es nicht. Bestimmte Mitarbeiter werden, ja, wir schlafen, höre ich hier. Nein. Bestimmte Mitarbeiter werden gebraucht und andere werden halt nicht gebraucht. Und wer nicht dafür gebraucht wird, der kommt im Leben der Gemeinde nicht vor. Irrtum. Denn das meiste, was die Gemeinde tut, geschieht außerhalb des Gottesdienstes. Weitaus das meiste. Das meiste, was Jesus tut, geschieht nämlich außerhalb des Gottesdienstes. Jesus war nicht nur in der Synagoge am Sabbat und hat gelehrt, er hat sich auch um die vielen Nöte der Menschen gekümmert an jedem Tag. Da war Zweifel, da war Schuld, da war Hunger, da war Krankheit, da war Gefangenschaft. Darauf hat er reagiert, nicht nur am Sabbat. Warum sollte das heute eigentlich anders sein? Wie kommen wir eigentlich darauf? Dazu will Gott seine Gemeinde bauen, dass die Gemeinde ermutigt, stärkt, hilft, ein erlösendes Wort sagt, sich engagiert. Und das passiert meistens nicht hier, in diesen Räumen, sondern draußen. Gottesdienst ist Anbetung, ist Gemeinschaft, ist Training, Zurüstung. Wir kommen hier zusammen, um zugerüstet zu werden für das, was draußen passiert. An den anderen Tagen, draußen, in der Familie, aber auch in der Nachbarschaft, gibt es für jeden was zu tun. Wenn ich sage, ich gehöre nicht dazu, weil ich nicht reden kann, dann betrüge ich nur mich selber. Vers 17. Wie könnte ein Mensch hören, wenn er ganz aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Wenn wir alle nur Gottesdienstmitarbeiter wären, wir alle hier, jeder hat irgendwie sein Amt, seine feste Aufgabe und das wär's. Mehr nicht. Nur das. Dann wäre die Gemeinde gar nicht lebensfähig. Die müsste glatt eingehen. Sie hätte kaum Auswirkungen. Sie wäre eine echte Missgeburt. Genau wie ein Körper, der ganz aus Auge besteht. Stellt euch das mal vor, 90 Kilogramm Auge und nichts mehr. Gott hat nicht nur einige wenige am Sonntag sichtbare Aufgaben gegeben. Es gibt viele Aufgaben in der Gemeinde, viele Gaben, die im Gottesdienst gar nicht sichtbar sind, wohl aber im Alltag. Da, wo wir Montag bis Samstag sind, nicht nur in diesen Räumen, vor allen Dingen außerhalb dieser Räume. Wenn die Gemeinde wirklich der Leib Christi ist und wenn Jesus immer noch derselbe ist, wie wir das immer so behaupten, dann kann es doch nicht sein, dass er die Woche in einem Sarg liegt und immer, wenn Werner das Präludium spielt, am Sonntag um 10 geht der Sargdeckel auf und Jesus steht von den Toten auf, um für 1,5 Stunden zu leben. Das kann nicht sein. Er ist die ganze Woche lebendig und deine Gaben gehören ihm. Es wäre ganz schlechtes Management, wollte er sie nur sonntags gebrauchen. Im Gegenteil, den Sonntag hat er vorwiegend als Ruhetag konzipiert. Also, nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Es ist kein Zufall, wo ich lebe. Also ich will es nochmal, wir müssen langsam lesen. Und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Hast du einen Platz? Ja, du hast einen Platz. Du kennst ganz bestimmte Leute, ganz einzigartig. Du hast eine ganz bestimmte Arbeit und ein ganz bestimmtes Umfeld. Und bist auch eine ganz besondere Persönlichkeit, so wie kein anderer. Und das ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, wo du lebst und mit wem du lebst. Genau da, wo du bist, sollst du das tun, was deinen von Gott gegebenen Gaben entspricht. Haben wir einen kleinen Hänger? Sind wir wieder da? Okay. Ich komme zum Schluss. Wenn alles nur ein einziger Teil wäre, alles nur Auge oder irgendwie sowas, wo blieb da der Leib? Was wäre das für ein Körper? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Keiner kann sagen, ich komme nirgends vor. Also wenn wir das sagen würden, müssen wir sehr unzufrieden mit Gott sein und wir müssen ihm ernsthaft mit ihm reden. Gott, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht und ich bin darüber sehr, sehr traurig. Und ich muss dir das jetzt wirklich mal sagen. Du hast einen Fehler gemacht und ich bitte dich darum, dass du das wieder gut machst. Nein, das können wir nicht sagen, weil Gott sich sehr viel dabei gedacht hat. Das ist das Ende des ersten Teils meiner Predigt. Die hätte noch viel länger gehen können, seid froh. Zweiter Teil kommt nächsten Sonntag. Allerletzte Bemerkung, wer jetzt doch das Gefühl hat, dass er kein Betätigungsfeld hat. Ich glaube, dass es schon eine Anregung war, für sich mal zu überlegen, ja, wenn ich im Gottesdienst mitarbeiten, aber die Woche gehört Jesus und ich bin ein Teil an seinem Körper. Wozu will er mich gebrauchen? Gibt es sehr, sehr viel Stoff zum Nachdenken. Und das wünsche ich euch. Wer kein Betätigungsfeld gefunden hat, der soll schauen, wo Gott ihn im Alltag als Teil seines Leibes gebrauchen will. Der Alltag steckt voller Gelegenheiten. Glaubt es mir. Ich möchte gerne beten. Herr, zeig du mir, zeig du uns allen, wo du uns als Teil deines Leibes morgen und die Tage danach in welcher Funktion haben möchtest. Amen.